arm, ohne Angst, ohne Furcht. Es gibt immer noch in vielen Gemeinden durch die Prägung der Jahrhunderte, die lange zurückliegen, eine Vorstellung von Gott und von seinem Reich, die aus meiner heutigen Erkenntnis nicht dem entspricht, was Gott wirklich möchte. Ich möchte das an einem ganz einfachen Beispiel einmal verdeutlichen. Wir sprachen gerade vom Glauben und damit habt ihr euch beschäftigt. Als Gott zu Abraham sagte, verlasse deine Freundschaft, dein Elternhaus, dein Vaterhaus, deine Stadt und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Dann heißt es im Römerbrief, dass Abraham gehorchte. Und als er seinen Sohn Isaak später opfern sollte, heißt es wieder, und Abraham gehorchte Gott. Aber jetzt ist die Frage, was wir unter Gehorsam verstehen und was wir unter Glauben verstehen. Wenn ich die ganze Bibel nehme und das, was ich spreche von meiner Erkenntnis heute, was ich erkannt habe, dann geht es nicht um einen Gehorsam im Sinne eines, ich tue, was jemand mir sagt. Jemand sagt mir, mach das und ich gehe hin und ich tue das. Wenn das Gehorsam ist, dann ist es nicht der Gehorsam der Heiligen Schrift. Der Gehorsam der Heiligen Schrift hat mit einem anderen Wort zu tun und das heißt Vertrauen. Ich habe erkannt, dass Gott diese Welt zu sich rufen möchte im Vertrauen, im freiwilligen Vertrauen. Nicht in einem gehorsamen Tun, in dem Gefühl, der allmächtige Gott spricht zu mir, jetzt muss ich das und das tun. Nein, der allmächtige Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und dass wir bestimmte Dinge nicht tun, dass wir bestimmte Gebote halten, hat damit zu tun, wenn wir das nicht tun würden, würde die Sünde nach uns greifen. Wenn Gott uns Gebote gibt, dann gibt er sie uns zum Schutz, damit seine Beziehung zu uns nicht gefährdet ist. Und ich möchte uns ermutigen, in dieses Wasser hineinzusteigen. Da gibt es dieses wunderbare Gleichnis in Hesekiel 48, wo ein kleines Rinnsal unter der Südseite des Tempels herausfließt und ohne Zutun von Menschenhand wird dieses Rinnsal zu einem Bach. Aus einem Bach wird ein Fluss und aus einem Fluss wird ein Strom, ohne dass andere Ströme dazukommen. Einfach Gott vertieft diesen Bach immer mehr, es wird ein Strom. Und am Anfang geht der Hesekiel hinein und das Wasser geht nur bis hin zu den Knöcheln. Dann geht er weiter und das Wasser geht bis zu den Knien. Viele Christen möchten immer noch Gott ausrechnen, möchten ihn definieren und trauen sich nicht zu schwimmen. Aber unsere Bestimmung ist, in Gottes Gnade wirklich zu schwimmen. Einfach in ihm total geborgen zu sein. Ich möchte einen Bibeltext mit euch kurz anschauen. Der ist der Ausgangspunkt und auch der Endpunkt. Johannes 14, Vers 18 bis 20. Lasst ihn einfach auf euch wirken. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kurze Zeit, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, dass ich lebe und ihr sollt auch leben. Das steht hier da vorne auf dem Zettel alles oben drauf. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Die jetzt so eine Unterlage haben, haben einen kleinen Vorteil, weil sie etwas sehen, was die anderen, die es nur gehört haben, nicht mitbekommen haben. Nämlich, ich habe einige Dinge unterstrichen. Lasst das mal auf euch wirken. Ich, euch, mich, ihr, mich, ich, ihr, Ich in meinem Vater, ihr in mir, ich in euch. Liebe Geschwister, wenn es Gott darum ginge, dass wir seine Gebote halten, wenn es ihm darum ginge, viele gute Taten zu tun, dann hätten schon mal die einen Vorteil, die lange gelebt haben. Und die, die auf dem Sterbebett Gott erst kennengelernt haben, die hätten einen großen Nachteil, denn sie hätten keine guten Taten getan. Nein, es geht unserem Gott nur um eines, um die Gemeinschaft mit uns. Und die sind keine guten Eltern, die von ihren Kindern nur erwarten, dass sie die höchste Schule schaffen, dass sie den tollsten Beruf ergreifen, vielleicht Arzt werden oder Pastor oder Jurist. Und die ihre Kinder daraufhin definieren, wie gut die Kinder aussehen, was sie Tolles erreicht haben, ob sie vielleicht etwas erreicht haben, was der Vater wollte, in die Firma einsteigen, die Firma weiterführen. Das sind keine guten Eltern. Gute Eltern sind Eltern, die ihre Kinder einfach nur lieb haben. Egal, was sie tun. Das war mein erster Punkt. Der erste Punkt heißt, Gott sehnt sich nach einer liebevollen Beziehung zu uns. Und das hat viel mit Glauben zu tun. Denn der Glaube ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen führt uns in die wunderbare Nähe Gottes. Ich möchte zwei Bibelstellen mit euch anschauen, die etwas Dramatisches zum Ausdruck bringen. Die eine steht in 1. Mose 2, 25. Ich sage eigentlich lieber Genesis. Was heißt 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose? Das hat überhaupt nichts zu bedeuten, aber Genesis heißt Schöpfung. Exodus, das zweite Buch Mose, heißt Auszug. Dann kommt Levitikus, das bedeutet die Regeln, die kulturellen Regeln für Israel. Dann kommt Numerus, da geht es um die Dinge, die sie alle nacheinander getan haben und so weiter. Also Genesis 2,25 und da heißt es, und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau. Und doch schämten sie sich nicht voreinander. Ein paar Verse nur weiter, Kapitel 3, Vers 7. Da gingen ihnen beiden die Augen auf und sie nahmen wahr, dass sie nackt waren. Darum hefteten sie Blätter vom Feigenbaum zusammen und machten sich Schürze daraus. Jetzt frage ich euch, was ist Gottes Realität für uns Menschen? Gottes Realität ist ein Leben ohne Scham. Ein Leben ohne Angst, ein Leben ohne Furcht, ein Leben im Vertrauen können auf meinen Bruder, auf meine Schwester, auf den Vater, der mich wunderbar leitet, auch wenn ich durch Schwierigkeiten und durch tragische Entwicklungen oder Erfahrungen gehe, auch dann, wenn er scheinbar nicht bei mir ist und die Dinge nicht so laufen, er ist immer bei mir. Unser Gott möchte ein Leben ohne Scham. Und dieses Leben ohne Scham und ohne Furcht wird uns beschrieben im zweiten Kapitel dieses ersten Buches Mose, in Genesis 2. Genesis 3 ist die Verführung durch die Schlange und durch die Vertreibung im Paradies. Aber komischerweise, anstatt dass die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu, sich mit dem beschäftigt, was Gott haben möchte, beschäftigt sie sich immer nur mit dem, was der Mensch selber sich eingebrockt hat, nämlich in die Sünde gekommen zu sein und dadurch dem Tod verfallen zu sein. Gott möchte seine Gemeinde in Genesis 2 zurückbringen und erkennen lassen, wie schön es ist. Und Gott nahm den Herrn, er formte den Menschen. Da steht ein Wort im hebräischen Urtext, das ist ein Bilden, ein künstlerisches Gestalten. Gott gestaltete den Menschen in künstlerischer Weise. Und schaut euch an, wie ihr seid, was für Kunstwerke wir sind. Da nahm er ihn und setzte ihn in den Garten Eden. Er pflanzte extra diesen Garten und da hinein setzte er ihn. So ein Garten in der damaligen Zeit war etwas Gigantisches. Den Garten, wie wir ihn heute kennen, den hatten die Leute damals nicht. Die hatten steinigen Ackerboden und mussten da ihre Felder bestellen. Und wenn sie lasen, dass Gott den Menschen in einen Garten hineinsetzte, dann war das wirklich ein wunderbares Paradies. Denn er möchte nur das Beste für uns. Und noch eine Kleinigkeit. Und dann ließ Gott aufwachsen allerlei Kräuter, Bäume und alle Sträucher und alles Wunder, machte alles wunderbar. Dann sagte er, was waren die ersten Worte, die er zu Adam und Eva sagte? Ihr dürft von allem essen, was dieser Garten euch bietet. Was hat die Kirche Jesu daraus gemacht und was machen viele Christen daraus? Aber das dürft ihr nicht. Anstatt erstmal zu lesen, ihr dürft. Gott ist ein erlauber Gott, kein verbietender Gott. Ja, bitte. Weil dieser Baum als Symbol steht für ein Leben, welches ohne Gott geführt werden kann. In dem Moment, wo Adam und Eva von dieser Frucht aßen, waren sie unabhängig von Gott. Diese Frucht steht für eine Grenze, die Gott ihnen setzte, um sie zu schützen. Ja, wenn zum Beispiel du hast ein Feuer oder einen Gasofen, dann sagt die Mutter zu dem Kind, pack da nicht an. Jetzt frage ich dich, ist der Gasofen oder der Elektroofen schlecht? Der ist nicht schlecht. Aber man soll da nicht anpacken. Aber man kann darauf kochen. Und Gott hätte wahrscheinlich irgendwann Adam und Eva gesagt, jetzt dürft ihr auch davon essen. Aber im Moment noch nicht. Vertraut mir. Gut, ich mache mal weiter. Aber mein Punkt war der, zuallererst sagt Gott nicht, das dürft ihr nicht, sondern zuerst sagt er, ihr dürft. Du darfst. Er hat großes Vertrauen zu uns. Ich komme zu meinem dritten Punkt. Nach diesem furchtbaren Einbruch der Sünde in die Welt, den wir schon zur Kenntnis nehmen müssen, und in die Gottesbeziehung, macht sich Gott auf, um einen Weg zur ursprünglichen Beziehung zurückzusuchen. Das heißt, unsere Realität ist in Genesis 3. Aber Gottes Anliegen ist, uns in das zweite Kapitel zurückzubringen, zurück in das Paradies, zurück in diese ursprüngliche Gemeinschaft. Und jetzt macht er sich Gedanken, wie kann das geschehen? Wie kann ich zu meinen Menschen, die durch die Sünde verdorben worden sind, wieder in eine liebevolle Gemeinschaft treten? Und dann kommt der lange Weg mit Abraham, mit Israel, mit David, mit den Propheten. Und dann kommt Jesus. Und jetzt überlegt mal, wie wir wissen, dass in Jesus Gott war. Stellt euch mal vor, oder sagen wir es mal anders, wie ist Jesus in die Welt gekommen? Er kam verkleidet, als kleines Kind. Verkleidet als Handwerker, verkleidet als Wanderprediger, verkleidet als Sträfling, als Verbrecher am Kreuz. Konnte man in diesem Wesen Gott erkennen? Die Jünger wollten auch glauben, haben es aber nicht geschafft. Das meiste, was sie erkannt hatten, war, dass er der Messias war. Aber der Messias ist noch nicht Gott. Der Messias war nur der von Gott verheißene Retter für Israel. Und das war das, was Petrus an einer Stelle sagte beim Messias-Bekenntnis: Du bist der Messias. Aber Jesus war Gott. Wenn Jesus von Anfang an sich als Gott, als allmächtiger Gott präsentiert hätte, wenn er Israel von den Römern befreit hätte, wenn er sich als Gott präsentiert hätte, welche Art von Verbindung hätten dann die Menschen zu ihm gehabt? Eine Verbindung von Angst und Furcht, weil vor Gott kann ich nur zurückschrecken. Wenn Gott da ist, kann ich auch nicht mehr glauben. Ich muss einfach anerkennen, er ist da. Dann brauche ich nicht mehr glauben. Ich muss nicht glauben, dass hier ein Podium steht. Ich muss nicht glauben, dass du da bist, Hartmut. Du bist da. Glauben braucht dieses Geheimnis, dieses Vertrauen. Jesus kam so in Verkleidung, in Erniedrigung, damit wir lernen konnten, langsam auf ihn vertrauen. Und das war mit den Jüngern so. Ihr lest in diesem Schreiben, ich bin heute und gestern Abend noch mal ganz durch das Markus-Evangelium durchgegangen und mein Ziel war, mal festzustellen, wie haben die Jünger mit Jesus gelebt. Jesus hat so mit den Jüngern gelebt, dass sie eine Vertrauensbasis zu ihm hatten, ohne Scham und Angst und Furcht. Das war ein Ambiente, ein Klima des Vertrauens. In Markus 2, Vers 23 und 7, Vers 2 trauten sie sich, Unerlaubtes zu tun. Sie wussten genau, dass am Sabbat es nicht schicklich war, Ähren von fremden Feldern zu raufen und die Körner zu essen. Oder vor einem wichtigen Essen sich die Hände zu waschen. Das war Zwang, das war Usus, das war, so machte man das. Sie hatten bei Jesus aber gelernt, dass es auf diese Dinge nicht ankommt. Das kam dadurch, dass sie ein Vertrauensverhältnis zu ihm bekommen haben. Dann haben sie zum Beispiel gesehen, wie er seine Mutter und seine Brüder und Schwestern, die ganze Familie, die kommt, um mit ihm zu reden. Und er schickt sie weg und er sagt stattdessen, ihr, die ihr gläubig geworden seid, ihr seid meine Mutter, Vater, Schwester, Bruder. Eine solche Aussage war in der damaligen Zeit absolut absurd. Denn die Familie kommt immer zuerst in der damaligen Zeit zum Schutz. Dass jemand auf einmal sagt, nein, nicht die Familie, sondern die gläubig gewordenen, das ist meine Familie. Sie, in Markus 4, Vers 10 folgende treten sie ein in vertrauliche Gespräche. In Kapitel 7, Vers, 6, Vers 7 vertraut ihnen Jesus hohe Verantwortung zu und so weiter. Und in Kapitel 10 schämten sie sich noch nicht einmal, persönliche Ansprüche geltend zu machen. Meister, wenn du einmal dein Reich aufrichtest, darf ich dann zu deiner Linken und der zu deiner Rechten sitzen? Was für ein liebevolles Vertrauensverhältnis müssen die gehabt haben, dass sie so eine Aussage gemacht haben. Die würde man niemals machen bei einem hohen Meister, den man nur respektiert. Jesus hat es geschafft, Menschen um sich zu sammeln, mit denen er ohne Scham, ohne Furcht und Angst leben konnte. Und das ist das, was der Herr auch heute tun möchte. Diese neue vertraute Beziehung überliefert uns das Neue Testament in tiefgründigen Bildern der Beziehung. Weil ich jetzt schon lange gesprochen habe, will ich das jetzt nicht mehr im Einzelnen anführen, obwohl das war eigentlich das, was ich mit euch heute Morgen besprechen wollte. Diese Bilder, so habe ich auch meine Predigt genannt, Gottes liebevolle Beziehung in Bildern. Die Bilder Familie, Kinder, Braut, Freunde und ein Küken. Ein kleines Hühnchen. Gucken wir mal ganz kurz. Familie. Der liebevolle Gott möchte mit uns Gemeinschaft haben. Den Vers habe ich gerade eben schon zitiert. Kinder. Gott nennt uns seine Kinder. Was ist wohl das hervorstechendste Merkmal eines Kindes zu seinen Eltern? Bitte? Okay. Es gibt noch ein hervorstechenderes. Ja, Ähnlichkeit geht in die richtige Richtung. Die Genetik. In dem Kind leben und sind die Gene, die Erbanlagen der Eltern. Wenn Gott uns in sein Bild geschaffen hat, dann leben in dir, Hartmut, die Gene, die Erbeigenschaften, die Eigenschaften Gottes sind in dir. Sogar bevor du gläubig wurdest. Nur als du gläubig wurdest, hast du es erkannt. In uns, allein schon von der Schöpfung, ist Gott. Und dann, was Ella gesagt hat, Vertrauen, Ähnlichkeit, genau dadurch, dass wir ja die Gene von ihm haben. Und wichtig ist noch der Begriff Abhängigkeit. Ein Kind ist grundsätzlich, wir haben im Moment eine ganze Woche lang unseren Enkel, den Sechsjährigen, hier, Sascha, der beansprucht mich den ganzen Tag. Ich spiele mit ihm nur Krankenhaus, SEK, Sondereinsatzkommando, Feuerwehr. Dann gibt es von Playmobil so kleine Filme, irgendwie auch der Feuerwehrmann Sam und so. Dann guckt er sich das an, nehme ich ihm das Tablet wieder weg und dann fängt er das an sofort zu spielen. Und ich muss es mit ihm spielen. Der Junge ist abhängig, da ist eine innige, starke Abhängigkeit, eine natürliche Abhängigkeit. Und nochmal, Petra, zu dir, diese Frucht, die sie nicht essen sollten, diese Frucht zu essen bedeutet, Gott, ich will nicht mehr abhängig sein von dir. Ich kündige mein Abhängigkeitsverhältnis zu dir auf und ich gehe einen unabhängigen, alleinigen Weg. Und Gott sagte, bitte tut es nicht. Ihr schadet euch damit. Hast du es verstanden?
Ja.
Danke. Das ist gut. Braut spricht von Intimität. Freunde, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Ich habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe. Alles. Alles Wesentliche auf jeden Fall, was ich von meinem Vater gehört habe. Das spricht von Vertrautheit und von Teilhaberschaft. Und ein Bild, was viele nicht kennen, möchte ich zum Schluss dann noch nennen, ein Küken. Ich finde das so schön, dass Jesus nur an einer Stelle davon spricht, Jerusalem, Jerusalem, warum hast du mir nicht vertraut? Wie oft habe ich deine Kinder um mich sammeln wollen, wie eine Henne ihr kleines Küken unter ihre Flügel sammelt. Doch ihr habt nicht gewollt. Ihr habt gesagt, brauche ich nicht. Lieber Gott, ich brauche deinen Schutz nicht. Herr Jesus, ich danke dir für